Die Zeiten sind vorbei, Peppi. Jetzt läuft alles digital.
Ja. So, 13 Uhr. Herzlich willkommen zu unserer Saisonabschluss-Pressekonferenz mit dem Vorstand Sport der Eintracht Frankfurt Fußball AG mit Markus Grösche. Ja, wie ihr wisst, bei den Profis haben die Männer den 8. Platz in der Fußball-Bundesliga belegt, in einer schwierigen Champions-League-Gruppe. Ausgeschieden, unglücklich im Pokal ausgeschieden in der zweiten Runde. Die Frauenmannschaft wurde in der Bundesliga Dritter, spielt jetzt also um die Champions League. Und im Europacup ist die Mannschaft bis ins Halbfinale vorgedrungen. Im Pokal ging es bis ins Viertelfinale und erfreulich, unsere U21 hat den Aufstieg in die Regionalliga Südwest geschafft. Und auch aus dem NLZ eine gute Nachricht war sicherlich auch die Performance der U19 in der Youth League. Ja, Markus, kommen wir zu deinem Statement.
Ja, hallo von meiner Seite. Ich glaube, dass wir ganz ehrlich mit uns selber sein müssen. Am Ende haben wir keins unserer Ziele erreicht, was wir uns diese Saison gesteckt haben. Das ist sicherlich enttäuschend. Und am Ende ist das meine Verantwortung, dass wir diese Ziele nicht erreicht haben. Ich glaube, dass wir dieses Jahr und vor allen Dingen auch ich einige Entscheidungen getroffen haben, die nicht so funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Grundsätzlich, was die Männer angeht, auf die anderen Themen komme ich ja dann immer noch nachher. Ich glaube, dass wir grundsätzlich gut in die Saison gekommen sind mit einer vernünftigen Vorbereitung und dann dem guten Start in der Bundesliga. Haben in der Champions League auch nach der schwierigen Auslosung zu Hause gegen Galatasaray gewonnen und sind grundsätzlich gut reingekommen. Dann aber über die Monate Richtung Weihnachten haben wir es sportlich nicht hinbekommen, unsere Leistung zu bringen, eine gewisse Konstanz reinzubekommen, eine gewisse Stabilität reinzubekommen. Gesundheit. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass wir auch in der Champions League dann zu wenig Punkte geholt haben. Mit 4 Punkten am Ende ist es dann auch für uns enttäuschend. Auch wohl natürlich bei der Auslosung ist es nicht ganz so einfach gewesen, aber trotzdem war das schon noch unser Anspruch, dort zumindest da irgendwo Richtung 16. Finale bzw. Playoffs zu kommen. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben dann natürlich auch auf dem Weg hin, gerade was die Hinrunde angeht, natürlich auch einige Verletzungen gehabt, die sicherlich dazu beigetragen haben, dass wir nicht so stabil waren, dass wir teilweise auch nicht in gewissen Spielen, auch gerade was die Champions League angeht, nicht wettbewerbsfähig waren. Wir haben dann im Winter nochmal nachgelegt, um so ein bisschen dieser Verletzungsmisere gegenzuwirken und sind dann ordentlich gestartet gegen Dortmund mit einem guten Spiel, aber haben dann leider in der Woche gegen Stuttgart und aber auch gegen Bremen einfach so ein bisschen an die Leistungen aus der Hinrunde angeknüpft, so dass wir dann zu der Entscheidung gekommen sind, Dino Topmüller freizustellen. Ich habe mich dann entschieden, eine Übergangslösung zu finden mit Dennis Schmidt und Alex Meyer. Das hat leider auch nicht so funktioniert. Unser Ziel war es dann auch gerade, was die Champions League angeht, dann gegen Karabakh dann auch mal das Spiel dann zu gewinnen, um dann vielleicht ein Endspiel gegen Tottenham zu haben. Im Großen und Ganzen in diesen 2 Wochen haben wir dann leider die Spiele alle verloren, was nicht an Dennis oder an Alex lag, sondern letztendlich an meiner Entscheidung, weil ich sie in eine schwierige Situation gebracht habe mit 2 Bundesligaspielen und dazwischendurch dann noch die Champions League-Spiele, wo sie keine Möglichkeiten hatten, mit der Mannschaft zu arbeiten. Wir haben dann Albert Rehra verpflichtet, der natürlich mit seinem Charakter, mit seiner Persönlichkeit viel mitgebracht hat, auch mit seiner internationalen Erfahrung als Spieler. Haben am Anfang ordentlich die Punkte geholt und auch die Defensive stabilisiert. Aber hinten raus muss man sagen, dass wir nicht diese Stabilität fortsetzen konnten, dass wir die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, einfach nicht gut genug war und am Ende wir auch zu wenig Punkte geholt haben. Auch das am Ende war meine Entscheidung und auch in dieser Entscheidung war es, glaube ich, so, dass ich ihn eher in die Situation gebracht hatte, wo er kaum eine Möglichkeit hatte, erfolgreich zu sein, einen Trainer aus dem Ausland, der nicht die Sprache spricht und die Liga auch nicht kennt, noch keine Erfahrung in der Bundesliga hat, ihn dann in diese Situation zu bringen, war meine falsche Entscheidung, meine Fehleinschätzung. Und am Ende ist es dann so gekommen, dass wir es nicht geschafft haben, in die internationalen Plätze zu kommen und dass wir Achter geworden sind. Und dafür trage ich am Ende die Verantwortung. Trotzdem wissen wir natürlich und werden natürlich jetzt auch die Dinge anpacken, die dieses Jahr nicht gut gelaufen sind und werden sehen, dass wir alles dafür tun, im nächsten Jahr diese Fehler, die wir gemacht haben, abzustellen bzw. die Dinge, die nicht gut gelaufen sind, abzustellen und dann auch wieder im nächsten Jahr alles dafür tun werden, um die internationalen Plätze zu kämpfen. Zum Nachwuchs. Jan hat es ja gerade schon gesagt, im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit unserem Nachwuchs. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, haben richtig gute Jungs mittlerweile dabei. Wir stellen die meisten deutschen U-Nationalspieler zusammen mit Bayern München und auch Borussia Dortmund. Wir haben in der Youth League eine herausragende Youth League-Runde gespielt mit richtig schwierigen Gegnern und sind dann am Ende auch die letzte Mannschaft gewesen, die dann in diesem Youth League-Wettbewerb war und sind dann leider gegen Sporting ausgeschieden, aber haben trotzdem richtig gute Spiele gemacht. Wenn ich die Spiele dann auch gegen Barcelona und so sehe, muss man sagen, haben uns mit den Top-Mannschaften im internationalen Vergleich sehr gut geschlagen, haben da richtig gute Spiele gemacht. Mit der U21 haben wir souverän die Oberliga gemeistert, sind in die Regionalliga aufgestiegen, das, was wir letztes Jahr oder dem Jahr vorher mit dem Abstieg leider auch nicht so gut gemacht oder falsch gemacht haben, haben wir dann in diesem Jahr korrigieren können. Von daher auch da nochmal Glückwunsch ans NLZ, weil am Ende ist es wichtig, dass wir in der Regionalliga spielen, um den besten Übergang dann auch zu einem Profibereich zu bekommen. Zu den Frauen, war ein großer Umbruch im Sommer. Viele Spielerinnen haben uns verlassen, viele neue Spielerinnen sind dazugekommen, hatten am Anfang so ein bisschen unsere Probleme, was aber ganz normal ist. Aber am Ende muss man sagen, waren wir im Europa-League-Halbfinale, sind leider gegen Hecken ausgeschieden, unverdient ausgeschieden, muss man sagen, weil wir zwei super Spiele eigentlich gemacht haben. Und jetzt haben wir es wieder geschafft, in der Liga auf einem internationalen Platz abzuschließen. Da muss man ein großes Kompliment an Nico Anautis, Kati Kiel und auch Babette Peter machen, weil sie letztendlich in so einer schwierigen Phase diese Mannschaft zusammengestellt haben und dann auch dementsprechend gemeinsam dann diese Ziele erreicht haben. Von daher haben wir dann eine sehr erfolgreiche Saison gespielt.
Vielen Dank, Markus. Dann kommen wir zu euren Fragen. Julian Franzke vom Kicker beginnt.
Hallo Markus, die Frage, die sich an interessiert, ist die Trainerfrage, welcher Zeitraum schwebt dir denn vor, bis du deine Lösung gefunden haben willst und ist es ein Einstellungskriterium, dass der Trainer deutschsprachig ist und auch schon Erfahrung als Trainer in der Top-Liga gesammelt hat?
Ja, wir schauen jetzt mal, also sicherlich wollen wir natürlich zeitnah irgendwie dann auch eine Lösung finden beziehungsweise uns auf jemanden festlegen. Wir sind da in Gesprächen, weil es natürlich auch wichtig ist, gerade Richtung neuer Saison, dass wir dann relativ zeitnah dann auch den Trainer vorstellen.
Christopher Michel von Absolut Fußball.
Markus, du hast ja jetzt sehr selbstkritisch auch repariert über die Saison bei den Herren und viel auf sich genommen, aber die Spieler kann man in dieser Saison einfach nicht gänzlich aus der Pflicht nehmen. Was waren für dich irgendwie die Gründe, dass die Spieler, die euch vor einem Jahr auf Platz 3 geführt haben, nicht mehr an ihr Leistungsmaximum gekommen sind und sich irgendwie nicht so eine richtige Führungsspielerachse gebildet hat?
Gut, in erster Linie ist es natürlich meine Verantwortung, weil ich am Ende den Kader zusammenstelle und die Entscheidung dort treffe, welche Spieler bei uns spielen oder auch nicht spielen. Am Ende, glaube ich, waren wir nicht so stabil und sind noch nicht so stabil gewesen, wie ich das gedacht habe. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, dass am Ende, wenn man sich das letzte Spiel in der letzten Saison noch anschaut, wo wir in Freiburg das Spiel gewonnen haben um die Champions League, wo ein enormer Druck da war die Mannschaft sehr, sehr stabil und hat auch auf dem Punkt dann dementsprechend eine Top-Leistung angerufen. Das haben wir diese Saison einfach nicht geschafft, weil wir auf der einen Seite, sage ich mal, was die erfahrenen Spieler angeht, diese Stabilität dieses Jahr nicht wiederholen konnten. Gleichzeitig aber auch die jungen Spieler sich nicht so entwickelt haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Von daher, glaube ich, ist es immer eine Gesamtgemengelage. Das hat immer ein bisschen was bei einer Mannschaft, die, so wie wir sie haben und wie wir letztendlich auch unsere Idee ist, auch eine junge Mannschaft zu haben. Muss einmal alles passen und das muss man sagen, hat dieses Jahr nicht gepasst, dass wir die erfahrenen Spieler nicht die Stabilität gegeben haben und auch nicht an ihr Leistungsmaximum gekommen sind und dass die jungen Spieler sich nicht so schnell entwickelt haben, wie wir uns das erhofft haben.
Emre Erdem von SGE Forever.
Hallo Herr Krösche, man hatte jetzt mit Dino Toppmöller und Albert Rehra vom Charakter her zwei komplette Gegensätze. Wie muss jetzt der neue Trainer ticken? Muss es vielleicht sogar ein Zwischending sein aus beidem, also so ein Hybrid aus beidem? Und die zweite Frage, Sie haben gerade gesagt, dass es Ihre Entscheidung war, Ihre Fehleinschätzung, Albert Rehra so ins kalte Wasser geworfen zu haben. Warum hat man sich nicht dazu entschieden, Albert Rehra dann auch die faire Chance zu geben mit der Sommervorbereitung, mit Transfers? Was hat dagegen gesprochen?
Zur ersten Frage, ich glaube, es geht ja so ein bisschen darum, dass wir eine gewisse Stabilität wieder bekommen. Am Ende geht es darum, jemanden zu finden, der natürlich eine klare Idee hat, wie er Fußball spielen will, dass wir auch eine gewisse Intensität wieder in unser Spiel bekommen und natürlich dann irgendwie eine Mischung bekommen zwischen Umschaltfußball und auch Ballbesitzfußball, weil am Ende müssen wir beide Themen beherrschen, um dann auch wirklich dann regelmäßig dann auch um die internationalen Plätze kämpfen zu können. Das zweite Thema ist einfach, ich glaube, dass, wie gesagt, es war meine Fehleinschätzung und ich habe Albert in eine Situation gebracht, wo es schwierig war, wirklich erfolgreich zu sein, weil er natürlich dann auch die Zeit natürlich dann zu dem Zeitpunkt, wo er dann gekommen ist, nicht bekommen konnte, dann auch wirklich mit der Mannschaft dann diesen Weg zu gehen. Am Ende muss man jetzt sagen, dass das einfach zu viele Themen jetzt, und hier haben wir das letztendlich auch gemeinsam auch besprochen und auch lange darüber gesprochen und auch über die letzten 3 Monate gesprochen, dass wir gemeinsam dann entschieden haben, dass es besser ist, einen Neuanfang zu machen, um einfach ja dann auf der einen Seite für ihn, aber letztendlich auch für uns, dann wieder den richtigen Weg einzuschlagen.
Sonja Pahl von Hitradio FFH.
Ja, Markus, du hast jetzt gerade quasi ja alle Verantwortung auf dich geladen. Nichtsdestotrotz, wir kennen dich natürlich auch ganz anders aus den Jahren zuvor. Hast du für dich selber dann eigentlich auch eine Erklärung? Ich kenne das zum Beispiel von mir persönlich. Ich mache dann immer Fehler, wenn ich zu viel auf dem Tisch habe und zu viele Themen quasi im Kopf habe oder bearbeite. Hast du für dich selber schon einen Hintergrund gefunden? Oder ist es einfach, dass sich das Fußballgeschäft so extrem geändert hat, dass du kaum hinterhergekommen bist, quasi die Dinge einfach anzugucken?
Ach, ich glaube, am Ende ist es natürlich so, du versuchst ja immer in diesem Moment, oder für den Moment, wo du die Entscheidung triffst, denkst, es ist die richtige. Ich glaube, dass ich vielleicht das eine oder andere auch falsch eingeschätzt habe und auch diese Entwicklung nicht antizipiert habe, das muss man ehrlicherweise sagen, oder welche Chancen bestehen dann? Es geht ja immer so ein bisschen um Wahrscheinlichkeiten. Du hast ja nie wirklich eine hohe, hundertprozentige Sicherheit, wenn du eine Entscheidung triffst, dass es funktioniert. Es geht um Wahrscheinlichkeiten. Und es gibt ein paar Prinzipien, mit denen ich arbeite, und die muss ich ehrlicherweise sagen, die habe ich bei der einen oder anderen Entscheidung bin ich nicht treu geblieben und bin dann auch in dem Falle mir nicht treu geblieben. Von daher nehme ich auch die Verantwortung und auf mich, weil es meine Entscheidungen sind. Und ich bin schon jemand, der gewisse Prinzipien hat, und vielleicht habe ich die ein oder andere Prinzip missachtet und somit die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass die Entscheidung richtig sein kann.
Wir haben viele Wortmeldungen. Ich bleibe in der Reihe. Nicolas Richter von Absolut Fußball.
Guten Tag, Herr Krösche. Sie haben eben schon die Jugend auch angesprochen, die eine gute Saison gespielt hat. Ich würde da nochmal gerne drauf zurückkommen. Ist es vielleicht auch, die war ja geplant, um sich auch für den Profifußball und auch die erste Mannschaft zu empfehlen, ist es vielleicht auch mehr Plan, wieder die Jugend mehr einzubinden? Bestes Beispiel ist ja auch Noel Futkoy, der jetzt erstmal zurückkommt.
Na gut, wir haben ja grundsätzlich immer junge Spieler, und wir versuchen natürlich trotzdem auch aus unserem eigenen Nachwuchs natürlich die Spieler einzubinden. Das muss man ehrlicherweise sagen, war dieses Jahr ziemlich schwierig, und das hat gar nichts mit den Jungs zu tun an sich oder mit der Qualität, die wir im Nachwuchs haben, sondern letztendlich hat das was mit der Kadergröße zu tun, die wir im Profibereich haben. Und da muss man ehrlicherweise sagen, hatten wir einfach einen zu großen, zu breiten Kader. Somit, dass die Spieler aus dem Nachwuchs nicht die Möglichkeit bekommen und die Chance hatten, sich wirklich dann dementsprechend auch zu zeigen, beziehungsweise auch vielleicht sogar Minuten zu sammeln. Und das ist sicherlich das, was auch ein Learning aus diesem Jahr ist, dass wir den Kader in der Zukunft so ausrichten, dass die Anbindung aus dem Jugendbereich, aus dem Nachwuchsbereich deutlich größer ist, die Chancen für Nachwuchsspieler aus unserem eigenen NLZ deutlich höher sind, auch vielleicht sogar in den Kader beziehungsweise auch Spielminuten zu bekommen. Und das war aufgrund der Kaderstruktur, die wir dieses Jahr hatten, auch an der Anzahl der Spieler nicht möglich.
Jörg Daniels von der Frankfurter Allgemeinen.
Albert Rehra hatte ja seine ganz eigene Art. Hast du dich im Menschen Albert Rehra getäuscht?
Oder hattest du ihn auch so eingeschätzt letztendlich?
Nein, ich habe mich nicht in den Menschen getäuscht, weil am Ende haben wir auch viele Gespräche dann auch geführt und letztendlich war es auch gewollt, ein Stück weit eine starke Persönlichkeit zu haben, einen starken Charakter zu haben, auch ein Leader zu haben. Von daher habe ich mich auch nicht getäuscht. Ich glaube am Ende, das, was ich damit ja auch vorhin gemeint habe, am Ende habe ich ihn in eine Situation gebracht, die für ihn natürlich extrem schwierig war, wo er natürlich die Liga nicht kennt, auch die Qualität der Gegner noch nicht so richtig einschätzen konnte, weil er, wie gesagt, da noch keine Erfahrung hatte. Und natürlich auch ein Stück weit, wir sind Eintracht Frankfurt, wir haben schon eine gewisse Power und auch eine gewisse öffentliche Wahrnehmung. Und das ist natürlich dann auch nochmal was für einen Trainer aus einer kleineren Liga natürlich dann auch nicht so ganz einfach ist zu handeln. Und von daher sind das natürlich Dinge, die dann auch eine Dynamik angenommen haben. Aber in dem Menschen habe ich mich eigentlich nicht getäuscht.
Ingo Dostewitz von der Frankfurter Rundschau.
Ich will das Thema jetzt nicht abnudeln oder durchnudeln, aber es würde mich trotzdem mal interessieren. Albert hatte ja schon einen Ruf wie Donnerhall. Also es gab auch diverse Interviews schon vorher. Es würde mich trotzdem interessieren, was hat dich denn dazu veranlasst, bewusst diesen Trainer oder auch diesen Menschen zu wählen?
Ja, ich meine, letztendlich ist es so, was irgendwie geschrieben wird oder das am Ende, das ist für mich jetzt kein Entscheidungskriterium für eine Personalie, sondern am Ende geht es ja darum, das persönliche Gespräch und was letztendlich dann auch in den persönlichen Eindruck dabei rüberkommt. Und wie gesagt, er ist natürlich eine starke Persönlichkeit, er hat eine klare Meinung, er ist sehr straight und hat auch eine klare Idee von dem, wie gewisse Dinge laufen sollen. Und das finde ich grundsätzlich ja erstmal gut. Und das ist ja auch das Wichtige, gerade wenn du eine Mannschaft führen musst und wenn du natürlich auch Menschen generell führen musst, brauchst du natürlich eine gewisse Klarheit, eine gewisse Stringenz, auch eine gewisse Überzeugung. Und von daher war das für mich eigentlich wichtiger als das, was da irgendwie mal geschrieben oder was auch immer gesagt wird.
Peter Hess von der Frankfurter Allgemeinen.
Ich komme erst zu spät dran. Meine Frage bezieht sich auf Ihre Antwort vor 5 Minuten. Welchen Kriterien, die Sie an sich selber setzen oder inwiefern sind Sie sich selbst untreu geworden? Was haben Sie nicht mehr berücksichtigt? Und dann kommt natürlich die blöde Frage, warum plötzlich handelt man plötzlich gegen die eigene Überzeugung?
Na gut, grundsätzlich, Menschen machen auch mal Fehler. Das ist halt nun mal so und ich mache halt auch Fehler. Also das ist gehört dazu, das ist auch ein Lernprozess für mich. Ich meine, dass du natürlich manchmal auch Entscheidungen triffst oder dass ich jetzt Entscheidungen getroffen habe, die nicht funktioniert haben. Am Ende gibt es gewisse Prinzipien beim Trainerwechsel, die ich für mich mal festgelegt habe. Das wichtigste Prinzip, was ich in dem Falle missachtet habe, war einfach, dass während einer Saison einen Trainer tauschen musst, hole keinen Trainer, der nicht die Liga kennt und der noch nicht die Erfahrung hat. Und das Prinzip habe ich missachtet. Und somit auch die Chance oder die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass es funktionieren kann. Und warum, wissen Sie, ich kann Ihnen das nicht sagen, es ist manchmal ein Gefühl und ich hatte die Überzeugung und tue die Dinge immer aus Überzeugung. Und ich habe auch schon viele Fehler in der Vergangenheit gemacht und werde auch viele Fehler in der Zukunft machen. Aber ich handle schon aus Überzeugung. Aber in diesem Falle hat meine Überzeugung war so stark, dass sie das Prinzip und das Prinzip der Vorsicht in dem Falle ein bisschen ausgeblendet hat. Von daher ist es auch meine Verantwortung, deswegen nehme ich das auch auf meine Kappe.
Ja, bei so vielen Wortmeldungen gelingt uns das nicht immer im Thema zu bleiben, deswegen müssen wir ein bisschen hinher springen. Hartmut Scherzer war der Nächste in der Reihe.
Hallo Herr Krösche, ich schließe mich dieser Aussage von Ihnen gerade an mit einer Frage, die mich sehr neugierig macht. Sie haben gesagt, gerade wenn Sie einen neuen Trainer während der Saison holen, hole keinen, der die Bundesliga nicht kennt. Und jetzt war zu dieser Zeit, wenn ich mich recht entsinne, ein Top-Trainer auf dem Markt, auch freigestellt von Real Madrid, war in Ihren Gedanken. Und haben Sie vielleicht sogar zum Telefon gegriffen und haben Xabi Alonso angerufen? Das würde mich interessieren, ob der in Ihrem Kopf in Gedanken drin war.
Sicherlich, Xabi Alonso war in meinen Gedanken definitiv, weil er einfach auch ein Top-Trainer ist, gar keine Frage. Aber ich habe Xabi nicht angerufen.
Lisa Siegel von der Bild-Zeitung.
Hallo Herr Krösche, diese Saison war vermutlich die schwierigste, seit Sie in Frankfurt sind. Haben Sie auch mal an Abschied gedacht?
Nein, nein. Also ich meine, es ist im letzten Jahre waren sehr erfolgreich. Wir haben viele, viele Dinge erreicht mit Europa League, mit zweimal Champions League, mit Pokalfinale und auch letztes Jahr dann über die Liga das erste Mal in der Vereinsgeschichte dann auch in die Champions League einzuziehen. Und so ein Jahr gehört manchmal leider auch dazu. Das ist einfach so, es ärgert mich und wir sind alle enttäuscht und ich bin enttäuscht. Ich bin auch letztendlich, natürlich habe ich auch zu viele Fehleinschätzungen getroffen, aber ich bin jetzt keiner, der wegläuft. Am Ende muss man da durch, muss man gemeinsam durch, man muss die richtigen Dinge jetzt einleiten, man muss auch ein Stück weit die richtigen Entscheidungen jetzt treffen und dann anpacken und weitergehen. Das Entscheidende ist, du kannst hinfallen, das ist kein Problem, aber das Wichtige ist, wieder aufzustehen.
Felix Breiner von RTL Hessen.
Hallo Herr Krösche. Eine Sache, die Albert Riera letzte Woche bei der Pressekonferenz kritisiert hat, war, dass so viele Interner an die Öffentlichkeit geraten. Gehen Sie dem denn auch nach?
Sicherlich. Das ist natürlich keine gute Geschichte, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn Internas rauskommen, vor allem aus so einem Inner Circle, dann das ist immer schlecht. Das ist schlecht auch für eine Organisation. Das ist schlecht auch, was dass die Wahrscheinlichkeit, die Ziele zu erreichen, minimiert. Und von daher ist das sicherlich ein Thema, wo der Fokus drauf sein soll. Du kannst gewisse Dinge nicht immer kontrollieren, das muss man sagen, weil natürlich irgendwo jeder auch in seinem Umfeld irgendwo Leute, mit denen auch über Dinge spricht. Das kannst du nicht immer verhindern, dass da auch mal über interne Dinge gesprochen wird. Aber im Großen und Ganzen gilt es eigentlich für eine Organisation, wie wir es sind, und letztendlich auch, was auch ich den Anspruch auch an dann die Mitarbeiter, an die Spieler habe, dass das intern auch bleiben. Weil am Ende geht es darum, wir können intern natürlich auch immer kritisch miteinander sein. Wir können auch mal vielleicht mal streiten und auch mal unterschiedlicher Meinung sein und auch mal Konflikte haben. Aber das Entscheidende ist, dass wir gemeinsam einen Konsens finden und rausgehen. Und wenn ein Internes rauskommt, ist das nie gut für das Klima, ist es nie gut fürs Team, ist es nie gut für die Ziele, die wir erreichen wollen. Und von daher ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, was für mich jetzt in der Zukunft auch entscheidend ist, dass wir das abstellen.
Julian Franzke vom Kicker.
Markus, du hast vorhin kurz gesagt, dass ihr eine Mischung aus Ballbesitz und Umschalten anstrebt. Wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, ihr habt vorletzte Saison ein halbes Jahr mit Marmoush, eine komplette Saison mit Ekitike auch sehr viele Kontertore geschossen, jetzt in der abgelaufenen Spielzeit kaum noch. Wie sind da so deine Gedanken zur Stürmerplanung? Ich meine, Kali Mwendo hätte eigentlich das Tempo gehabt, durfte er dann, als Burkhardt wieder fit war, nicht zweite Spitze spielen. Gibt es da eine Chance, den zu halten, oder glaubst du, oder ist das Ziel eben auch einen zweiten schnellen Topstürmer neben Burkhardt zu haben?
Ach ja, ich glaube, ein paar Themen müssen wir natürlich immer so ein bisschen in den Gesamtkontext packen. Natürlich haben wir dieses Jahr auch deutlich mehr Mannschaften gehabt, die natürlich mal tiefer gegen uns verteidigt haben. Somit hatten wir natürlich zwangsläufig mehr Ballbesitz. Wir haben aber aus dem Ballbesitz relativ wenig gemacht, haben zu langsam Fußball gespielt. Somit hast du natürlich weniger Umschaltmomente. Und wir haben dann auch gerade diese Umschaltmomente teilweise ja, nicht gut ausgespielt, beziehungsweise auch nicht konsequent ausgespielt. Natürlich ist das auch ein Thema, was Kaderplanung angeht. Grundsätzlich haben wir eigentlich aber genug Speed eigentlich gehabt in der offensiven Linie. Von daher ist das eher so ein bisschen eine Herangehensweise und wie gebe ich eine Struktur vor, um dann auch diese Umschaltmomente zu bekommen und auch zu nutzen. Ich glaube, das ist eine Kombination aus Herangehensweise und natürlich auch den Spielerfähigkeiten. Und man muss es immer einordnen, natürlich in dem Kontext, wie agiert der jeweilige Gegner. Und das ist ja nun mal auch so ein bisschen der Fluch der guten Tat, dass natürlich die Mannschaften vor 4-5 Jahren, sage jetzt mal, uns mehr Umschaltmomente zugelassen haben und gerade jetzt auch im letzten Jahr wir natürlich auch sehr, sehr stark dort waren. Also verändert sich natürlich die Herangehensweise des Gegners und man stellt sich vielleicht mal ein bisschen tiefer und versucht mal selber auf Umschaltmomente zu kommen. Und das, da ist jetzt das Wichtige, dass wir die Balance finden aus beiden Bereichen, sowohl Ballbesitz als auch Umschaltmomente und deutlich gefährlicher über Umschaltmomente wieder werden.
Marc Weidenfeller vom Hessischen Rundfunk.
Hallo, auch von mir. Ich hätte auch noch mal eine Frage zur Kaderplanung. Inwieweit wartet ihr da, bis der neue Trainer da ist, um ins Detail zu gehen? Es kann ja helfen, wenn die Idee vom Trainer dann auch zum Kader passt. Und
hilft ja.
Inwieweit fürchtest du denn da irgendwie einen großen Umbruch, weil ihr werdet ja auch wieder Transfererlöse erzielen müssen, nehme ich an.
Gut, ich meine, ihr kennt das ja, wir müssen halt immer Transfererlöse erwirtschaften und es wird sicherlich da auch Kaderbewegungen geben, das ist halt nun mal so. Und ja, am besten wäre es natürlich, wenn der Trainer dann schon auch feststeht, dass wir dann auch die Kaderplanung dann vorantreiben. Jetzt haben wir ja dieses Jahr noch eine WM, das heißt, es wird sicherlich, ist ja noch eine etwas längere Zeit auch, das heißt, da wird noch viel passieren. Von daher ist es schon auch unser Ziel natürlich dann, was gerade Zugänge angeht, natürlich dementsprechend den neuen Trainer auch mit einzubinden, ist ja klar.
Peppi Schmidt vom Wiesbadener Kurier.
Die Frage passt dazu, wie schwer ist es jetzt für die Eintracht, weil ihr nicht in Europa spielt? Macht es das deutlich schwieriger als in den letzten Jahren, Spieler für die Eintracht zu begeistern, oder ist es jetzt einfach eine andere Klientel, die ihr ansprechen könnt oder müsst?
Nee, ich glaube, dass wir uns in den letzten Jahren auch einfach zu einer Marke entwickelt haben in Europa, dass junge Spieler hier die Möglichkeit bekommen zu spielen, dass sie auch die Möglichkeit bekommen, dann ihren nächsten Step zu gehen, dass wir ihnen helfen können und dass wir die Expertise und die Erfahrung haben, sie auch weiterzuentwickeln. Von daher ist das am Ende der Hauptgrund. Natürlich hilft dir, wenn du in Europa spielst, natürlich in der, was die Überzeugung angeht, der jeweiligen Spieler, aber im Großen und Ganzen haben wir mittlerweile so eine starke Wahrnehmung in Europa, was letztendlich die Entwicklung von Spielern angeht und vor allem auch Spielzeit von Spielern, dass das keinen großen Einfluss hat.
Emre Erdem.
Herr Krösche, Albert Rehre hat auf seinem Instagram-Account einen langen Abschiedstext verfasst und ganz am Ende geschrieben, Zitat, ich gehe in Frieden, aber traurig zu wissen, dass man nur 20% von Alberts Power genutzt hat. Wie ordnen Sie diese Aussage ein? Würden Sie das als Vorwurf an die Eintracht interpretieren?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Christopher Michel von Absolut Fußball.
Markus, jetzt aber trotzdem ohne Europa, ihr habt zum Beispiel natürlich einen Can Usun und glaube ich, das wäre schon gut für euch, wenn ihr die Offensive um den herum aufbaut. Wie kann man jetzt so einen Jungen vielleicht auch dann nochmal ja heiß machen auf die Aufgabe ohne Europa? Ist es überhaupt, siehst du ihn denn überhaupt als eine Art Aushängeschild und daran anschließend auch an seinen Kumpel Nene Brown? Jetzt kam raus, gestern Treffen mit dem FC Bayern München. Wie groß schätzt die Wahrscheinlichkeit überhaupt ein, dass der über die WM hinaus hier bleibt?
Du mehr als ich. Sind zwei wichtige Spieler natürlich für uns und zwei richtig gute Spieler, die auch noch eine große Karriere vor sich haben. Und von daher ist es natürlich schon unser Ziel, auch sie zu halten, gar keine Frage. Aber wie gesagt, das sind alles Themen, die jetzt in den nächsten Wochen natürlich dann irgendwo sich rauskristallisieren. Wie gesagt, wir sind froh, dass beide hier sind und beide haben eine gute Entwicklung genommen oder eine sehr gute Entwicklung genommen und von daher alles andere in der Zukunft wird man sehen.
Jörg Daniels, bitte.
Gab es Vorstandskollegen, die dich vor einer Verpflichtung eines Bundesliga-unerfahrenen Trainers gewarnt haben? Und noch eine zweite Frage bitte. Inwieweit war Albert Riera noch in die Planung für die kommende Saison eingebunden? Hat er auch Spieler vorgeschlagen, die er gerne hätte, weil er gesagt hat, ja, das sind ja nicht alles meine Spieler, ich vielleicht einen Fokus auf anderen Spielern.
Also zur ersten Frage, nein, wir haben das natürlich zusammen besprochen, ne? Und ich habe natürlich dann aus meiner sportlichen Perspektive heraus die jeweiligen Kandidaten vorgestellt und dann dementsprechend auch meine Empfehlung ausgegeben, was ich glaube, welcher Trainer dann in dem Fall der richtige ist. Von daher ist es ja trotzdem auch immer noch eine gemeinschaftliche Entscheidung. Aber es ist am Ende meine sportliche Expertise und deswegen ist es meine Verantwortung, wenn es dann halt nicht funktioniert. Und die andere Frage war nochmal? Ach so, ja, natürlich. Ich meine, letztendlich war es ja unser Ziel, dass er langfristig bei uns bleibt und natürlich haben wir auch regelmäßig über Spieler und über den Kader gesprochen, klar.
Johannes Wolf von der Bild-Zeitung.
Hallo Markus, du hast eben auf die Frage geantwortet, auf die Spieler, auch da, dass du die ein oder andere Fehleinschätzung eingenommen hast, hast das auch auf dich bezogen. Jetzt hat Jonathan Burka dabei ja auch am Samstag offen gesagt, dass auch die Führungsspieler keinen guten Job in dieser Saison gemacht haben, keinen ausreichenden Job. Siehst du da Bedarf, dass das Eintracht da aktuell noch ein bisschen zu, ich nenne es jetzt mal, schwach aufgestellt ist, dass die Führungsspieler halt einfach nicht so vorangehen, wie du es dir in dieser Saison erhofft hast?
Gut, ich meine, wenn Johnny das selber sagt, ist es ja auch schon mal ein gutes Zeichen, was letztendlich auch Reflexion angeht. Ich glaube, wir sollten nicht irgendwie auf einzelne oder auf einzelne Gruppen gehen, weil am Ende ist es immer eine gemeinschaftliche Leistung und die dann zu einem zur Zielerreichung führt oder halt in so einem Fall, wie wir es jetzt haben, zum Nichterreichen der Ziele. Und deswegen macht es relativ wenig Sinn, jetzt irgendwie darüber zu sprechen, wer jetzt genau welchen Anteil daran hat. Grundsätzlich geht es einfach darum, dass die Spieler natürlich immer versuchen müssen, ihr Maximum zu erreichen und letztendlich dann auch gerade natürlich die erfahrenen Spieler dann natürlich mehr im Feuer stehen, als es vielleicht die Jungen sind. Aber wie gesagt, das alles, was in der Zukunft, was die, wird es wahrscheinlich dann Richtung Kaderplanung und auch eventuelle Namen gehen als nächste Frage. Ich versuche das mal vorwegzunehmen. Das wird man dann mal schauen, wie der Kader dann in der Zukunft aussieht.
Peter Hess von der FAZ.
Es gibt verschiedene Indizien und Aussagen, die eigentlich deutlich machten, dass ein Grund, dass es nicht geklappt hat, auch der mangelnde oder der nachlassende Teamgeist war. Sie machten bei Bechsel von Topmöller auch den Satz so, dass doch viele so ein bisschen für sich selber versuchen, sich zu retten und mit der Mannschaft. Lothar Matthäus sagt mit seinem unverfälschbaren Blick, als er auf die Eintracht schaut, die spielen nicht als Team, nicht als Mannschaft. Riera spricht davon, dass interner Preis gegeben werden. Ist da irgendwas auseinandergeflogen, verrutscht und hatten Sie keinen Einfluss darauf oder keine Möglichkeit, das irgendwie abzuschwächen oder zu ändern? Oder ist es vielleicht sogar die Aufgabe des Sportdirektors, der da nicht genügend nah an der Mannschaft ist und genügend eingeschritten ist?
Gut, es gibt natürlich immer Entwicklungen. Wir haben natürlich ein spezielles Jahr gehabt, wo wir natürlich Champions League gespielt haben, wo natürlich auch, ich sage immer mal, die Wahrnehmung jedes Einzelnen natürlich dann sich auch verändert, wenn du im höchsten internationalen Wettbewerb spielst. Das macht natürlich auch was mit jedem Einzelnen, natürlich auch gerade was die Außenwahrnehmung angeht. Und das ist natürlich dann, wenn es nicht so läuft und wenn du natürlich dann regelmäßig dann die Spiele verlierst, hat das natürlich dann auch ein bisschen Einfluss darauf, dass irgendwo vielleicht der eine oder andere natürlich schon sich irgendwie auch selber dann wichtiger nimmt, als es das Team ist. Das ist natürlich in solchen Dynamiken mit in so einer Saison, wie wir hatten, mit sehr vielen negativen Erlebnissen, ist das ein Stück weit auch menschlich. Ja, am Ende ist es auch meine Verantwortung, dass ich da vielleicht auch nicht genug Führung übernommen habe und da interveniert habe. Aber das ist immer eine Kombination aus Trainer, Sportdirektor, aber letztendlich auch Staff, aber auch Team. Und da haben wir alle in der Führung sicherlich nicht optimal agiert. Wie meinen Sie das? Ja, natürlich, es gibt immer Konsequenzen gibt es, es gibt immer Konsequenzen, dass wir aus Fehlern lernen und dass wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen und das im nächsten Jahr besser machen.
Ingo Durstewitz von der Frankfurter Rundschau.
Markus, als wir das letzte Mal hier saßen, glaube ich zumindest, das war, als Dino entlassen wurde, also nicht, weil ich es war, aber ich habe dann irgendwann gesagt, das ist ja eine halbwegs verkorkste Saison, woraufhin dir so...
Halbwegs hast du nicht gesagt.
Doch.
Du hast gesagt, verkorkste Saison.
Woraufhin dir so ein bisschen die Gesichtszüge entglitten und du gesagt hast, Hut ab. Aber mal die Frage, sieht man das dann irgendwie vielleicht nicht? Oder hast du gedacht, ihr schafft jetzt den Turnaround mit einem neuen Trainer? Also quasi das hast nicht kommen sehen, weil ehrlich gesagt so von außen war so die Entwicklung oder die Richtung so ein bisschen vorgezeichnet.
Ja, im Nachhinein ist das immer einfach zu sagen, dass es vorgezeichnet war. Also natürlich versuchst du natürlich in dem Falle, dass wir mit dieser Entscheidung, und man trifft ja so eine Entscheidung nicht einfach so, das ist ja, wenn man sich vom Trainer trennt, dass du versuchst, irgendwie einen neuen Impuls zu setzen und auch eine gewisse die Herangehensweise ein bisschen anzupassen, auch eine Überzeugung wieder in die Gruppe zu bekommen. Und das ist uns einfach nicht gelungen. So, zu dem Zeitpunkt, als ich mir meine Stirn gerunzelt habe, war das natürlich so, was die Aussage von dir relativ früh kam in einer Saison und ich natürlich weiß, am Ende waren glaube ich noch 12 Spiele zu spielen, dass das dann natürlich eine sehr frühzeitige Bewertung der Saison war. Aber am Ende haben wir es nicht geschafft. Jetzt kann man sagen, du hattest recht. Das hat sich bewahrheitet. Das ist dann der Monday Morning Quarterback-Effekt, aber Wir haben es versucht, dann einfach einen Impuls zu setzen, einfach alles nochmal zu probieren, diese Saison wieder in die richtige Bahn zu lenken. Die Spiele waren genug da, aber wir haben es als Gruppe und jeder Einzelne nicht geschafft, an sein Leistungsmaximum zu kommen dieses Jahr, auch ich nicht.
Der Vollständigkeit halber muss man sagen, dass die Frankfurter Rundschau uns auf Platz 2 vor der Saison getippt hat. Von daher sollte man dann auch das wieder relativieren an der Stelle. Julian Franzke vom Kicker.
Ja, von den großen Saisonthemen nochmal zu den kleinen personellen Nachfragen, weil der Name Futkoi vorhin schon fiel. Ich meine, er hat ja immerhin die Torjägerkanone jetzt gewonnen. Jetzt habe ich in den letzten Tagen immer gelesen, dass der klare Plan ist, ihn im Grunde direkt weiter zu verkaufen. Habe aber auch mal irgendwo anders gehört, dass das gar nicht so ein Stein gemeißelt sein soll. Wie ist denn der Plan mit ihm?
Das wird man sehen. Ich meine, letztendlich hat nur eine herausragende Entwicklung genommen. Und ich meine, wenn man sieht, dass du bei einem Club, der jetzt eher im unteren Mittelfeld ist, oder beziehungsweise im unteren Bereich der Tabelle, ich glaube 19 Tore hat er jetzt gemacht, ne? Macht dann, hat er schon eine Qualität und freut mich natürlich für ihn und für seine Entwicklung. Deswegen haben wir auch entschieden, ihn zurückzuholen. Und alles andere wird man jetzt dann sehen.
Nicolas Richter.
Herr Krösche, Sie haben eben schon über den Kader gesprochen und es wurde hier viel über den Kader gesprochen. Es ist ja ein Umbruch zu erwarten, bei den Frauen auch. Sie haben auch von Transfererlösen geredet. Gilt das nur für die Männer oder gilt das auch für die Frauen? Und wie viel, ich frage gerade raus, wie viel Geld ist für die Frauenmannschaft wirklich auch dann da?
Naja, über Geld werde ich jetzt mit Ihnen nicht sprechen. Das ist auch klar. Also am Ende ist es die gleiche Strategie. Ne? Wir müssen auch dort immer wieder Transferlöser wirtschaften, genauso wie bei den Männern. Und ja, wir werden die eine oder andere Spielerin verlieren. Das ist schade, aber das ist halt auch nun mal im Frauenfußball mittlerweile auch so. Die Mechanismen sind die gleichen wie bei den Männern. Der Transfermarkt an sich hat sich da auch in den letzten 4-5 Jahren extrem verändert. Du hast Global Player mittlerweile dabei, wo Investoren dann auch dementsprechend Clubs oder in Clubs investieren. Und du hast natürlich auch einen Markt in Amerika, der natürlich nochmal mal andere Möglichkeiten gibt, was die finanziellen Themen angeht. Von daher wird es auch da immer für uns oder es ist notwendig, Transferlöse zu erwirtschaften und dann auch Spielerinnen auch abzugeben. Das passiert und ist nichts anderes, als es letztendlich im Männerfußball auch ist. Und der Frauenfußball ist da schon mittlerweile auf dem ähnlichen oder in den ähnlichen Mechanismen unterwegs, wie es jetzt bei den Männern schon seit Jahrzehnten ist.
4 Fragen habe ich noch notiert. Die nächste geht an Marc Weidenfeller vom HR.
Du hast schon sehr viel über falsche Entscheidungen gesprochen. Heute war es auch im Nachhinein eine falsche Entscheidung, im Sommer Kevin Trapp abzugeben oder gehen zu lassen?
Ich meine, Kevin, wir haben es ja damals auch gesagt, der ist natürlich einen wichtigen Anteil in den letzten Jahren an dem Erfolg gehabt und auch gerade im letzten Jahr natürlich, dass wir in die Champions League eingezogen sind, aber am Ende war es auch sein Wunsch, dann nach Paris zu gehen. Ich meine, letztendlich hat er jetzt ja auch die letzten Wochen und Monate auch gespielt in Paris, hat dort nochmal einen langfristigen Vertrag bekommen und von daher, wenn jemand, der so viel erreicht hat für den Club und sich den Wunsch äußert, da in seine Wahlheimat zu gehen, dann müssen wir meiner Meinung nach das auch ihm oder dürfen das ihm auch nicht verbauen und von daher stellt sich die Frage gar nicht.
Christopher Michel.
Markus, du hast schon die Kadergröße angesprochen. Jetzt kommen ja, ich weiß es gar nicht, auch noch 5 oder 6 Leihspieler zurück und dann bislang ist Modahut gegangen und der Rest ist dann und Kadim Mendo wahrscheinlich vielleicht auch zurück. Aber was ist denn die Kadergröße, die du anpeilst generell? Ist auch wieder dein Ziel, dem Trainer zum Vorbereitungsbeginn die 90-95% zur Verfügung zu stellen?
Das ist immer das Ziel, ja. Weil es, wie gesagt, natürlich wichtig ist für einen Trainer am Vorbereitungsstart dann immer auch die Mannschaft zusammen zu haben. Grundsätzlich müssen wir schauen, dass wir den Kader perspektivisch, das werden wir nicht in einem Jahr hinbekommen, aber dass wir den perspektivisch irgendwo auf 17 Spieler reduzieren, die wirklich auf Top-Niveau sind und dass wir dann die Position 18, 19, 20 aus dem eigenen Nachwuchs heraus dann besetzen. So auf der einen Seite natürlich auch das Zeichen an das NLZ, dass wir auf sie bauen und dass wir auch mit ihnen gemeinsam Talente entwickeln wollen. Und gleichzeitig geht es natürlich auch um Konzentration von Budgets. Wir sind im Wettbewerb mit Clubs, die deutlich mehr finanzielle Möglichkeit haben. Wir sind im internationalen Wettbewerb mit Ligen, die andere Einnahmen haben. Wenn ich jetzt mal die Engländer sehe, was die nationalen TV-Einnahmen angeht, was internationale TV-Einnahmen angeht, das heißt, der deutsche Fußball und beziehungsweise dann in dem Falle wir als Eintracht Frankfurt müssen Lösungen finden, unsere Budgets, die uns zur Verfügung sind, zu konzentrieren. Und das geht dann halt nur über Reduzierung von Kadergrößen hin zur Fokussierung von einem Kernkader. Weil statistisch gesehen ist es so, dass egal in welchen Wettbewerben eine Mannschaft spielt in den letzten 10 Jahren, wenn sie bis zum Schluss in den Wettbewerben teilgenommen haben, dass 90% der Minuten von maximal 17 Spielern absolviert werden und die restlichen 10% auf die Positionen dahinter. Und so müssen wir halt jetzt agieren. Wir müssen schauen, dass wir dass unsere finanziellen Möglichkeiten, unsere Rahmenbedingungen konzentrieren auf diese 17 Spieler, eine bessere Anbindung noch haben an das NLZ dort über den Übergangsbereich. Und deswegen ist auch so wichtig, die U21 in der Regionalliga zu haben, dann den Sprung in den Profibereich zu bekommen, sodass dann die auch eine Chance haben, in den Kader respektive dann auch Minuten zu bekommen, und das muss das Ziel sein. Wir haben in den letzten Jahren, ist der Kader natürlich groß oder größer gewesen. Das hat natürlich ein bisschen was mit der Dynamik zu tun unserer Entwicklung. Das heißt, grundsätzlich haben wir immer eine mittel- bis langfristige Planung mit den Spielern, aber dass wir natürlich als Club uns schnell entwickelt haben und schneller entwickelt haben, vielleicht als es der eine oder andere ist. Deswegen mussten wir natürlich dann dementsprechend auch am Transfermarkt den einen oder anderen Spieler dazu holen, der, ich sag's mal, vielleicht ein höheres Level hatte als der eine oder andere Spieler, den wir noch bei uns hatten. Und dadurch ist natürlich eine gewisse Kadergröße entstanden. Und jetzt geht's darum, einfach sich dem Markt anzupassen. Damit beschäftigen wir uns natürlich jeden Tag und zu schauen, wie können wir mit Eintracht Frankfurt eine Kadergröße haben, die auf der einen Seite eine hohe Qualität hat, aber trotzdem in einer Kaderstruktur ist, die es erlaubt, jungen Spielern dann auch Minuten zu bekommen und unser Kapital, was uns zur Verfügung steht, unser Budget dann dementsprechend effektiv einzusetzen.
Nachfrage?
Du sagst 17 plus, ich sag mal, noch 3 Spieler und dann die 3 Torhüter wahrscheinlich nochmal extern.
Genau. Wie gesagt, wir werden das wahrscheinlich jetzt nicht in einem Jahr schaffen, ne? Das muss man auch sagen. Aber das ist grundsätzlich so ein bisschen die Grundausrechnung für die Zukunft.
Peter Hess.
Erstmal nicht meine Frage, sondern dann nochmal dann zusätzlich. Kadergröße ist das eine. Zum anderen haben Sie gesagt, gibt es vielleicht dann doch noch, ich möchte jetzt nicht in Einzelheiten gehen, grundsätzlich noch eine Veränderung in der Systematik, weil Sie selber sagten ja, Spieler wie Larsson etc. gab es ja früher für 9 oder 8 Millionen, jetzt kosten so 25, ist nicht mehr möglich. Also gibt es da vielleicht in dieser Hinsicht auch eine, nicht eine Abkehr, aber eine Anpassung an das System? Schauen Sie jetzt, oder ist das typisch, wie Sie es zuletzt gemacht haben, jetzt vielleicht Footcoy zurück, gut, der ist noch nicht da, aber jetzt wie Ebdu Talib und Jupp, sagen wir, dass sie eher so über erfolgreiche Zweitligaspieler gehen, denn als internationale Hoffnungsträger?
Gut, wir haben natürlich auch vorher schon mit Nene Brown und mit Can Uzun ja auch aus der zweiten Liga die Spieler geholt. Das ist jetzt keine Abkehr, ne? Also jetzt das nicht. Natürlich müssen wir oder sind die Märkte, in denen wir in den letzten Jahren natürlich aktiv waren, jetzt mittlerweile auch von anderen Clubs besetzt. Ich meine, die gucken ja auch darauf, was machen die Frankfurter und wo sind die? Und dann, gucken wir da auch mal in den Markt. Mittlerweile ist es auch so, dass große Clubs, die früher eher dann gekauft haben, sich dann schon versuchen, auch früher in diesen Talentemarkt hereinzugehen. Von daher sind die Preise dementsprechend, das haben Sie richtig erwähnt, natürlich haben sich verändert. Das heißt also, müssen wir schauen, dass wir auch da, was Investitionen angeht, dass wir das dementsprechend auch konzentrieren, wenn wir darüber überzeugt sind, dass ein Spieler dementsprechend ein gewisses Potenzial hat, dass wir vielleicht auch den einen oder anderen Euro dann mehr in die Hand nehmen. Aber der Fokus muss natürlich dann dementsprechend aber auch darauf sein, auch andere Märkte zu definieren, vielleicht noch früher dran zu sein. Und das ist so ein bisschen das, was die Herausforderung wird jetzt in den nächsten Jahren, andere Märkte zu erschließen, wo die Preise vielleicht noch nicht so explodiert sind, früher dran zu sein an Spielern, um dann vielleicht vor dem großen Markt in Anführungsstrichen dann auch dort Transfer vielleicht zu realisieren. Alles das sind natürlich Themen, aber der wichtigste Punkt wird sein, auch nochmal die Ausbildung unserer Spieler. Das heißt, NLZ dort den Fokus noch mehr darauf zu legen, den Übergangsbereich, also das heißt praktisch von dem Jugendspieler hin in den Profikader, da noch mehr und besser zu arbeiten, noch mehr den Fokus auf Individualisierung zu lenken, Schwerpunkte im NLZ dann auch auf Entwicklung von Spielern noch mehr zu fokussieren, um einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit dann auch, was das Talentlevel angeht, eine höhere Wahrscheinlichkeit dann zu haben, dass wir auch darüber dann den einen oder anderen Spieler dann auch bei uns im Kader haben, der dann vielleicht sogar nicht nur Minuten, sondern irgendwann auch mal Stammspieler wird.
Ich kann noch meine ursprüngliche Frage stellen dürfte, weil das ja nur die Nachfrage bitte, war. Bitte. Sie waren ja bisher nur erfolgreich, wenn man das mit ganz leichten Einschränkungen sagen darf. Jetzt das erste Mal überwiegen deutlich die negativen Sachen. Was macht das mit Ihnen, was macht das mit Ihrem Umfeld? Werden Sie jetzt nicht mehr bei der Eintracht in der Sänfte empfangen und herumgetragen, sondern wirft man mit Wattebäuschen auf Sie? Schlafen Sie jetzt schlechter? Was hat das dieses Jahr mit Ihnen persönlich gemacht?
Also mit dem Mythos aufräumen, dass mich irgendjemand mit einer Sänfte die er durchgetragen hat in den letzten Jahren. Das stimmt nicht. Ich bin immer mit dem Auto gekommen. Natürlich macht das was mit mir. Also ich würde lügen, dass wenn ich jetzt sagen würde, ach, interessiert mich nicht und berührt mich gar nicht. Glaubt mir, die letzten 3 Monate habe ich nicht so wirklich viel geschlafen. Das ist so, weil am Ende weiß ich, welche Verantwortung ich habe. Und natürlich macht das was mit einem. Weil falsche Entscheidungen zu treffen, sind für mich die schwierigsten Situationen, weil ich mit mir selber unzufrieden bin. Ich kann eher damit leben, wenn Mitarbeiter oder andere Fehler machen, das kann ich dann akzeptieren. Wichtig ist, dass sie dann daraus lernen, aber wenn ich selber Fehler mache und falsche Entscheidungen treffe, dann macht das schon was mit mir, weil ich bin dann schon ein Stück weit perfektionistisch. Auch das haben Sie auch recht. Am Ende habe ich in den letzten, 7, 8, 9 Jahren, in denen ich in den unterschiedlichsten Clubs beziehungsweise in dieser Position gearbeitet, vielleicht deutlich mehr gute Entscheidungen getroffen als schlechte Entscheidungen. Und das macht natürlich auch was mit mir, wenn ich dieses Jahr mehr schlechtere Entscheidungen getroffen als gute. Und für mich ist wichtig, dass ich daraus die richtigen Lehren ziehe, dass ich bei mir bleibe dann trotzdem mich nicht beirren lasse und auch nicht jetzt irgendwie eine 180-Grad-Wendung mache, sondern am Ende geht es jetzt darum, dass ich aus meinen Fehlern lerne und dann die Entscheidung in der Zukunft dann wieder mehr gute als schlechte Entscheidungen zu treffen.
Die letzte Frage, Johannes Wolf von der Bild-Zeitung, falls sie noch aktuell ist.
Ja, ist aktuell zur Not. Hätte ich mir jetzt eine ausgedacht. Markus, du hattest eben noch auf den schon drauf angesprochen, dass ihr schon zu einer Mischform wie Ballbesitz zwischen Ballbesitzfußball und schnellen Gegenschüssen gehen wollt. Jetzt mal vielleicht noch ein bisschen genereller gefragt. Also so ein bisschen ist ja in Form von Fans so ein bisschen auf Flöten gegangen, so diese komplette Identifikation mit der Mannschaft, dass du nicht mehr so viele Heimspiele hast, wo das Stadion mitgerissen wird. Für was soll Eintracht Frankfurt generell deiner Meinung nach ab der neuen Saison vielleicht auch unter dann einem Einfluss von einem Trainer oder auch durch einen Einfluss von Trainer stehen? Gibt es da grundsätzlichere Sachen als jetzt beispielsweise oder weitere Sachen als jetzt die Mischung aus Ballbesitz, Fußball und Kontern?
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir eine gewisse Intensität wieder auf den Platz bekommen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir es nicht geschafft haben, jetzt im letzten Jahr eine Intensität auf den Platz zu bekommen, um somit auch eine Energie zu erzeugen als Team, das dann dementsprechend auch das Stadion anzündet. Man muss sagen, der Support war trotzdem immer da. Die Jungs haben uns immer, Jungs und Mädels haben uns immer unterstützt, auch wenn wir schlechten Fußball gespielt haben und auch die Spiele nicht gewonnen haben, aber sie waren immer da und das ist für mich erstmal ein positives Zeichen. Jetzt geht es einfach darum, dass wir eine andere Intensität wieder auf den Platz bekommen, dass wir eine ganz andere Energie auf dem Platz haben und das ist natürlich der wichtigste Schwerpunkt jetzt, aber gleichzeitig trotzdem natürlich, wie gesagt, dann auch die unterschiedlichsten Spielphasen dann beherrschen.
Gut, dann darf ich mich bei Ihnen, bei euch für das Kommen bedanken. Normalerweise würde ich an der Stelle eine schöne Sommerpause wünschen, aber diesmal sage ich mal schauen, wenn wir uns wiedersehen. In diesem Sinne, bis bald.
Ciao, macht's gut.